von Radio Dreieckland.
Hallo, guten Abend. Für zum Thema Übersicht als Erste.
Ja, als Erstes heute ein Veranstaltungshinweis sozusagen. Heute Abend um 19 Uhr findet relativ spontan organisiert eine Veranstaltung im Strandcafé in der Adlerstraße 12 statt zum Prozess gegen Knut und Ralf, der momentan und seit dem 27. Januar diesen Jahres vor dem Landgericht Itzehoe läuft. Knut und Ralf waren im Juli 1991 von Zivilfahndern des Landeskriminalamtes Hamburg festgenommen worden. Knut ist hier im Studio und wir werden mit ihm ein Interview führen.
Und danach ein Bericht aus Nordirland. Am 2. März wurde im Knast Magabri in drei Blöcken Durchsuchungen durchgeführt, während denen die gefangenen Frauen zwangsnackt Durchsuchungen über sich ergehen lassen müssten. Eine Sprecherin von SV Frauenreferat meinte zu dem Vorfall: Seit der Einführung von Fersen im Oktober 1932 wurden weibliche Gefangenen nie während Zählen und Flucht in Flügeldurchsuchungen diese Verfahren unterzogen. Dazu ein Bericht. Und danach Frauen in der Intifada, das Zurückdrängen der palästinensischen Frauen aus dem politischen Leben schwächt auch gleichzeitig die Intifada, den Kampf der palästinensischen Bevölkerung gegen die israelische Besatzungsmacht. Ein Beitrag zur Situation der Frauen in der Intifada und ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Alternativen Informationsbüros in Jerusalem.
Ja, Kurzmeldungen haben wir heute nicht, dafür noch einen weiteren Beitrag. Und zwar haben wir ein Interview geführt mit Frau Antje Vollmer, die ist bei den Grünen, ist gleichzeitig noch Pastorin und da tauchte noch eine Stimme auf. Frau Vollmer hat sich zum Thema Völkerwanderungen geäußert. Ich wollte ihn bitten, dass er mal ja eigentlich den Prozess jetzt, was seit dem 27. Januar gelaufen ist, mal vielleicht versucht kurz zu schildern.
Ja, also ja, die Freilassung kam halt für uns total überraschend und das war, dass das Gericht gesagt hat, dass sie Mordversuch eigentlich nicht sehen würden, also dass sie nicht glauben, dass ein Urteil begründet mit Mordversuch kommen könnte und deswegen würden sie denken, das könnte nur eine geringe Bewährungsstrafe von vielleicht 2 Jahren geben. Also hatte der Vorsitzende Richter das am ersten Tag begründet, warum er der Meinung ist, deswegen könne der Haftbefehl aufgehoben werden. Das hat er beim ersten Tag gesagt, wo eben total viele Leute da waren und vorher auch eine total starke Mobilisierung war zum Prozess. Und es ist jetzt so, dass die Staatsanwaltschaft bei der Anklage auf versuchten Mord geblieben ist und also weiterhin uns verurteilen will wegen versuchten Mordes. Der Prozess findet einmal die Woche statt, immer Montag. Und inzwischen sind 8 Verhandlungstage rum und am 5. ist die Anklageschrift verlesen worden und vorher wurde noch versucht, einerseits Formalkram, eine Besetzungsrüge des Gerichtes und wir haben noch einen Einstellungsantrag gestellt vor Verlesung der Anklageschrift, weil wir halt gesagt haben...
Ja, kannst du vielleicht mal ganz kurz eine Besetzungsrüge, dass das Hörerinnen und Hörer verstehen, was das ist?
Ja, Besetzungsrüge war einfach nur das... eine Chefin falsch gewählt worden ist. Das war ist eine revisionsrechtliche Sache. Also dass die Wahl der Chefin falsch gelaufen ist. Und der Einstellungsantrag, der sie halt darin begründete, einerseits in den schwerwiegenden Verfahrensfehlern oder Ermittlungsfehlern und eben weil es ein politisches Verfahren ist, dass dieses Verfahren gar nicht mehr stattfinden soll, sondern das Verfahren gleich einzustellen ist. Das hat das Gericht erwartungsgemäß, kann ich schon fast sagen, abgelehnt. allerdings mit der Begründung, dass sie jetzt formalrechtlich keine Möglichkeit sehen, das Verfahren einzustellen. Und am 6. Verhandlungstag ist dann der erste LKA-Bulle gekommen und am 7. Tag begann das erst mit seiner Aussage, weil am 6. waren noch andere Anträge. Und er ist am 7. Verhandlungstag ist er halt bei seiner Aussage geblieben, dass sie uns gesehen haben. Und hat sich allerdings an dem Tag, das hat ziemlich lang gedauert, er ist 5 Stunden vernommen worden, schon für ihn in Widersprüche verwickelt. Und muss ich dazu sagen, alle LKAler kommen vermummt, beziehungsweise verkleidet mit angeklebten Bärten und aufgesetzter Perücke. Das begründen sie damit, dass sie Angst vor Repressalien hätten. Und jetzt am Montag war der 8. Verhandlungstag. Und das begann überraschenderweise damit für uns, dass der Zeuge halt mit dem Anwalt reingekommen ist und dass er gesagt hat, er weigert sich auszusagen, solange seine Aussagen auf Tonband aufgenommen werden. Weil das hatten wir vorher beantragt, dass die Aussagen von ihnen auf Tonband aufgezeichnet werden, um das genauer nachzuprüfen, was sie sagen. Und das Gericht hatte dem zugestimmt. Und jetzt hatte der LKA-Bulle halt gesagt, er sagt nicht mehr aus aufs Tonband, weil er nicht will, dass der Verteidigung die Bänder zugespielt werden, beziehungsweise dass sie die überhaupt kriegen. Wobei das natürlich normal ist, Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben die Bänder. Und er sagt, nur wenn das Gericht die Bänder hat, dann ist okay, aber wenn die Verteidigung das kriegt, dann will er nicht mehr machen, will er keine Aussagen machen. Darüber war das Gericht ein bisschen sauer und hat ihn und seinen Kollegen, der dasselbe gesagt hat, zum Ordnungsgeld von 150 Mark verurteilt, weil sie halt unberechtigt die Aussage verweigert hätten. Allerdings geht die Sache jetzt zum Oberlandesgericht, weil die LKA-Bullen halt eine Beschwerde machen gegen das Ordnungsgeld. Und in 2 bis 3 Wochen wird das Oberlandesgericht wahrscheinlich entscheiden, ob sie Aussagen auf Tonband machen müssen oder nicht. Und dann wird es wahrscheinlich erst richtig inhaltlich weitergehen im Prozess.
Das heißt auch, dass der Prozess vermutlich noch eine ganze Weile laufen wird.
Und das auf jeden Fall. Also weil das sind ja 4 LKA-Bullen, die sagen, dass sie uns gesehen haben. Und mit denen werden wir schon ganz schön lange beschäftigen müssen. Ich schätze mal schon bis Ende Mai oder so, bis die LKAler alle durch sind, weil eben auch nur einmal die Woche Termin ist. Ja, und dann müssen wir weitersehen, ob es dann noch weitergeht. Das könnten schon noch 5-6 Monate werden, der Prozess.
In der Kürze der Zeit, jetzt können wir natürlich nicht ausführlich weiter jetzt auf das ganze Verfahren als solches eingehen. Was ich denke, was wichtig ist, sind eigentlich die Hintergründe, die zu eurer Festnahme geführt haben. Wenn du da mal vielleicht noch mal ein bisschen die Zeit und ja, die Bedingungen eigentlich, unter denen das stattgefunden hat, schildern könntest.
Also wir sind ja verhaftet worden eine Woche nach der Räumung am Florapark. Also um das kurz zu erzählen, also wir beide, Ralf und ich, sind auch aktiv in der Roten Flora in Hamburg und das ist ein Stadtteilzentrum, was jetzt seit fast 2,5 Jahren besetzt ist. Das ist entstanden aus dem Kampf gegen das Phantom der Oper. Das sollte eigentlich da gebaut werden. Das soll ein großes Musical werden und das ist halt verhindert worden durch einen ziemlich breiten und entschlossenen Widerstand. Und seitdem es verhindert worden ist, ist es halt auch besetzt als Stadtteilzentrum und dahinter war eine große Baugrube immer. Und letztes Jahr im Frühjahr haben wir uns dann einfach entschlossen, dass wir die Baugrube zum Park machen, weil im Schanzenviertel total wenig grün ist und weil Flora als Gebäude und Park einfach ein gutes Zentrum ist. So. Und das haben wir halt im Frühjahr gemacht und haben dann ziemlich viele Leute, auch viele Anwohnerinnen haben dazu was gemacht und haben halt diesen Park aufgebaut und der Senat hat halt gesagt, dass sie da Sozialwohnungen hinbauen wollen, dass sie das halt verhindern wollen. Und diese Parkbebauung konnten sie nicht verhindern, aber 3 Monate nachdem er fertig war, kamen sie halt, ich glaube am 23. Juli war das, haben sie halt im totalen Bullenaufgebot den Park geräumt und also ihre Absicht war natürlich nicht nur, dass sie sagen, sie wollen eine Sozialwohnung bauen, sondern Innensenator Hackmann hat das am selben Tag der Parkräumung auch gesagt, es geht eben darum, wer im Schanzenviertel das Sagen hat, halt das Parlament oder der Senat oder eben selbsternannte Kräfte. Und damit hat eben klar gemacht, es geht nicht nur um den sozialen Wohnungsbau, sondern sie wollen Flora als Stadtteilzentrum und vor allem den Park als was Selbstgeschaffenes schon zerstören und ihnen klar machen, so, das geht um ihren Machtanspruch des Senates.
Also sofern ich das erinnere, war ja auch Die Woche vor eurer Festnahme, also um das noch ungefähr einzuordnen zeitlich, das war Parkräumung. Und dann seid ihr, glaube ich, eine Woche später oder 10 Tage später,
eine Woche, ja,
Woche später festgenommen worden, dass ja auch die Zeit zwischendrin im Schanzenviertel schon...
Ja klar, also die Parkräumung, wo wir versucht haben, das noch zu verteidigen oder zu verhindern, ist schon mit einer ziemlich brutal auch geräumt worden. Mhm. Ich glaube 1500 Bullen und wir waren vielleicht 500 Leute. Und danach die ganze Woche war der Bauplatz halt rund um die Uhr bewacht oder besetzt. Von mehreren hundert BGS-Lern, aber auch im Viertel selber lief total viel, vor allem nachts so kleine Prügeleien mit Zivilfahndern von einer bestimmten Wache, die eh als Sonderschicht für die Viertel eingeteilt sind. Und das war schon ein Zustand der Besetzung, kann würde ich so sagen, und dementsprechend war natürlich auch das Klima, also total Konfrontation. Und ich denke, da gehört in unsere Verhaftung rein, halt zur Einschüchterung mit, beziehungsweise um deutlich zu machen, so wir verhaften erstmal und auch die sich entwickelnde Auseinandersetzung oder Stärke auch gegen diese Parkbebauung da eben reinzuhauen. Ne?
Ich glaube, wir müssen so langsam zu Ende kommen, wie hier die zeitliche Planung aussieht. Ja, es geht noch weiter, habe ich gehört. Du hattest vorhin gesagt, Ich finde das schon eine Frage, oder für mich gehört das hier nicht zusammen, einerseits zu sagen, das Verfahren gegen euch, eure Festnahme, 6 Monate U-Haft, hat was mit der Mobilisierung im Schanzenviertel auch zu tun, also hat was mit Roten Flora zu tun, dass ihr eingefahren seid in den Knast überhaupt, und andererseits zu sagen auch, dass es immer ziemlich viele Leute waren, die eigentlich gegen eure Festnahme was unternommen haben, dass draußen eine ziemlich große Mobilisierung gelaufen ist. Wenn du das vielleicht nochmal ein bisschen erzählen könntest.
Ja, oder also vielleicht kann ich so sagen, es gibt den Satz, so politische Verfahren entscheiden sich allein am Kräfteverhältnis dazu und entscheiden sich logischerweise nicht im Gerichtssaal. Und das ist bei uns, finde ich, dasselbe so klar gewesen, weil 6 Monate lang waren wir halt im Knast. Und die Haftrichter und ein Gericht, das die Anklage zugelassen hat auf Mordversuch, haben halt gesagt, die bleiben drin. Und das vierte Gericht hat dann völlig überrascht gesagt, nö, die können raus, weil wir Mordversuch eigentlich nicht sehen. Und das ist ganz klar, es ist schon am nächsten Tag, 2 Tage nachdem wir drin waren, waren in Itzehoe, was von Hamburg immer mal so 60 Kilometer zu fahren sind, waren schon 40 Leute am Knast, haben eine Kundgebung gemacht. Und das ist total weitergegangen. Das ist auch eine ziemlich... also starke Mobilisierung gewesen und auch relativ breit, also ziemlich viele Leute umfasst so. Und also ganz klar, das ist das, was uns rausgeholt hat oder was in solchen politischen Verfahren immer Leute rausholt. Also es ist ja immer die Frage, wie viel Mobilisierung gibt es dazu. Ne? Und das würde ich schon sagen, dass bei uns das geschafft hat und dass das auch das ist, was im Moment so ein bisschen... den Eindruck vermittelt, dass für uns eine gute Stimmung ist oder so. Also dass es halt eine starke Mobilisierung dazu zu dem ganzen Verfahren gibt. Und das finde ich selber auch total wichtig, dass das nicht aufhört so. Also weil klar ist, nachdem wir rausgekommen sind, waren total viele Leute auch total erleichtert, logisch. Ne?
Ja.
Und so ein bisschen, ja, ist jetzt so, ja, jetzt sind die erstmal raus und viele Leute haben gedacht, der Mordversuch ist weg, ist gar nicht mehr eine Anklage drin so. Aber ist er halt noch.
Mhm.
Und es ist schon ziemlich klar, mit der Mobilisierung können wir den Prozess nur kippen, zu unseren Gunsten, dass es keine Verurteilung gibt, beziehungsweise, dass wir das Konstrukt dann doch irgendwann nochmal entlarven, so, ne? Also was so eher das zweite Ziel ist von der Kampagne, ganz klar.
Dann gibt es heute Abend hier diese Veranstaltung um 19 Uhr im Strandcafé. Du hast ein Video mitgebracht.
Mhm.
Könntest du vielleicht mal ganz kurz erzählen, worum es da drin geht noch?
Also der Video... Der ist gewachsen aus verschiedenen anderen Bestandteil, der im Oktober gemacht worden ist und jetzt ein neuer Teil nach der Freilassung, was mit drin ist. Und er fasst ein bisschen so, zeigt eine Demo, die mal im Oktober in Hamburg war und so ein paar, wie das ganze Verfahren angefangen hat, anhand von so einem Fernsehbeitrag. So ein halbstündiger Film, der so in verschiedenen Phasen der ganzen Geschichte so entstanden ist. Dazu zusammengewachsen ist quasi.
Mhm. Gut, dann, ich weiß nicht, ich habe noch mehrere Fragen.
Ja, hier war noch ein Anruf von einem Hörer, der angeregt hatte, dass du noch was zum Knast, zur Untersuchungshaft sagen solltest. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen.
Also es ist total schwer, dazu kurz was zu sagen, weil es ist total viel, also müsste ich wahrscheinlich mal ganz lange erzählen, weil, ach, da gehören so viele Sachen rein, wie ich selber damit umgegangen bin, wie die Bedingungen waren im EZO, wie das auf mich gewirkt hat, so. Also es ist ganz schwer, das ganz kurz was zu sagen, also das ist eher eine ganz konkrete Frage sein, also allgemein ist ganz schwer. Weiß ich nicht.
Ja, ich denke, das kann man ja heute Abend bei der Veranstaltung dann vielleicht nochmal ausführlicher machen.
Ja.
Okay.
Ja, dann belassen wir es dabei um 19 Uhr im Strandcafé. Ich danke dir, dass du hier warst.
Okay, ja, tschüss.
Folgende Beitrag ist zu dem brutalen Angriff auf die republikanischen weiblichen Gefangenen im Knast Magabbery im Norden Irlands. Der Fall der 14-jährigen Irin, der gerichtlich die Abtreibung in England verboten wurde, ging für 3 Wochen quer durch die Medien und ist entsprechend bekannt geworden. Von dem brutalen Angriff auf die republikanischen weiblichen Gefangenen im Knast Magabbery im Norden Irlands wurde jedoch nichts berichtet. Unter republikanischen Frauen verstehen wir Frauen, die zur republikanischen Bewegung gehören, zu der unter anderem die IAA zählt. Am 2. März wurden im Knast Magabbery in 3 Blöcken Durchsuchungen durchgeführt, während denen die gefangenen Frauen zwangsnackt Durchsuchungen über sich ergehen lassen mussten.
Im Hochsicherheitsknast Magabbery, der 1986 fertiggestellt wurde, sitzen momentan 22 republikanische kriegsgefangene Frauen. Die Hälfte von ihnen sind Untersuchungsgefangene. Unter den Frauen gibt es eine Art Zusammenlegung in Kleingruppen. Bis zu 5 Frauen sind in einem Flügel, in dem Küche, Duschraum, Aufenthaltsraum und Zelle sind. Sie fordern die Zusammenlegung unter den einzelnen Flügeln. Unter den weiblichen Gefangenen gibt es eine kommandierende Offizierin, die als Sprecherin gegenüber der Knastverwaltung auftritt. Die republikanischen weiblichen Gefangenen in Magabbery sitzen unter besonders miesen Bedingungen. Neben den Nacktdurchsuchungen gibt es sehr scharfe Zensur von Lesematerial und ein nur geringes Angebot an Kursen. Die gefangenen Frauen führen deswegen immer wieder Protestaktionen durch. Die Nacktdurchsuchungen, auf Englisch Strip Searchings genannt, wurden im Oktober 1982 im damaligen Frauenknast Armagh im Norden Irlands eingeführt. Sie sind eine Methode der britischen Regierung für Repression speziell von Frauen. Nacktdurchsuchungen werden systematisch eingesetzt, um gefangene Frauen zu erniedrigen und um ihren Willen zu brechen. Sie werden bei weiblichen Gefangenen ab einem Alter von 15 Jahren durchgeführt. Selbst bei menstruierenden Frauen und Schwangeren wird keine Ausnahme gemacht. Frauen müssen Nacktdurchsuchungen über sich ergehen lassen, vor und nach Verhandlungstagen, Transporten und Besuchen, selbst wenn sie noch in U-Haft sitzen. Nacktdurchsuchungen werden immer dann eingesetzt, wenn die Frauen den Flügel verlassen. Bei dem im Folgenden geschilderten Vorfall wurden die Nacktdurchsuchungen im Rahmen von Zellenrationen durchgeführt, also ohne dass die Frauen die Flügel überhaupt verlassen hatten. Es gab immer wieder brutale Angriffe auf die Frauen, die sich weigerten, die Nacktdurchsuchungen durchführen zu lassen. So wurde letzten Sommer Paulin Quinn von 8 Gefängniswärterinnen brutal durchsucht. Das folgende Interview zu dem Angriff auf die republikanischen weiblichen Gefangenen wurde mit einem Menschen vom republikanischen Pressebüro in Belfast geführt. Von besonderer Bedeutung ist im Folgenden, dass mit Schließern männliche Gefängniswärter gemeint sind und mit Schließerinnen weibliche. Als erstes würden wir gerne wissen, was in McGabbery am Montag letzter Woche passierte.
The prison officers approached the OC of the Republican prisoners.
Am Montag, den 2. März, traten Schließerinnen an die kommandierende Offizierin der republikanischen Gefangenen heran und informierten sie, dass sie Nacktdurchsuchungen jeder einzelnen Gefangenen durchführen würden. Die kommandierende Offizierin sagte, dass sie dagegen protestierten und nicht kooperieren würden. Die Schließerinnen verließen daraufhin den Flügel. Der Flügel ist der Teil, in dem die Gefangenen festgehalten werden. Sie verließen also den Flügel und kamen 30 Minuten später mit einer Aufstandsbekämpfungstruppe wieder, die aus Schließern und Schließerinnen bestand. Die Gefangenen wurden in ihre Zellen gesperrt und die Aufstandsbekämpfungstruppe ging systematisch von Zelle zu Zelle. Jeder Gefangene wurde von Schließerinnen gewaltsam nackt durchsucht. Also die Nacktdurchsuchung bestand darin, dass 4 bis 10 Schließer und Schließerinnen in die Zelle gingen, eine Gefangene niederdrückten und sie auszogen.
Now the strip search would have consisted of between 4 and 10 prison officers entering a cell, holding a prisoner down and removing her clothes.
Und was haben die Schließer gemacht?
Well, the male prison officers were present on the wings.
Nun, die Schließer waren im Flügel anwesend, während die Nacktdurchsuchungen in den Zellen der Frauen stattfanden. Bei einem Vorfall drückten Schließer eine Gefangene zu Boden. Und einer der Schließer fuhr mit seinen Händen über die Beine der Frau, während die Nacktdurchsuchung passierte.
And one of the male prison officers ran his hands over her legs. While the strip search was happening.
Machten sie irgendwelche Bemerkungen oder so?
They made sexual and abusive remarks.
Sie machten sexuelle und beleidigende Bemerkungen über die Körper der Frauen und sie lachten und sie spendeten Beifall.
Es gab eine Erklärung der Gefangenen. Erwähnen Sie das Wort Vergewaltigung oder sprechen Sie in dieser Erklärung von Vergewaltigung?
Well, our opinion of it is that.
Nun, unsere Meinung ist, dass eine Nacktdurchsuchung, eine entwürdigende und erniedrigende Nacktdurchsuchung, der erste Schritt auf dem Weg zur Vergewaltigung ist und dass es eine sexuelle Misshandlung ist.
Und glaubst du, dass es einen bestimmten Grund gab, dass sie es letzte Woche gemacht haben? Oder war es nur wegen der Weigerung?
Women prisoner denied the strip searching.
No. On the previous Saturday, the prison administration.
Nein, am Samstag davor sagte die Gefängnisverwaltung, dass sie irgendetwas zufällig mit angehört hätten. Also was irgendetwas ist, ich weiß es nicht. Aber die Gefängnisverwaltung sagte, sie hätten irgendetwas in dem Besuchstrakt am Samstag mitgehört und dass dies der Grund für die Nacktuntersuchung sei. Sie sagten, es sei aus Sicherheitsgründen. Nun, diese Sicherheitsgründe können so dringend nicht gewesen sein, denn es dauerte 48 Stunden, bevor sie kamen und die Durchsuchung machten.
Ja, das ist wirklich merkwürdig. Und vermutlich haben sie nichts gefunden.
Sie haben nichts gefunden. Seit 10 Jahren führen sie Nacktuntersuchungen durch und sie haben nicht einmal etwas gefunden. Es gibt keine Begründung und keine Rechtfertigung für eine Nacktuntersuchung.
Okay, thanks. Well, eine Sprecherin vom Frauenreferat von Sinn Féin, der Partei der republikanischen Bewegung, meinte zu dem Vorfall.
Seit der Einführung von Strip Searching im Oktober 1982
wurden weibliche Gefangene nie während Zellen- und Flügeldurchsuchung dem Strip-Searching unterzogen. Die Tatsache, dass dieser Angriff auf weibliche Gefangene stattgefunden hat während der internationalen Frauenaktionswoche, ist ein Hinweis auf die unerbittliche Haltung der Gefängnisverwaltung, die sie wieder einmal zeigte gegenüber unseren Genossinnen. Die Durchführung dieser Maßnahme hat überhaupt nichts zu tun mit Sicherheitsmaßnahmen, sondern ist alleinig ein Versuch, den Willen der Frauen zu brechen, die ihre politische Überzeugung nicht aufgeben werden, auf Geheiß der Nordirlandverwaltung.
Inzwischen gab es mehrere Demonstrationen und Kundgebungen zu den brutalen Nacktdurchsuchungen, auch im Süden Irlands.
Vergangenen Woche sendeten wir einen Beitrag zur Situation in Palästina bzw. in Israel. Es ging um die Position der Befürworterinnen und Gegnerinnen der Nahostkonferenz. Es ging um die Siedlungstätigkeit als Haupthindernis für den Friedensprozess in der Region. Es ging um den neuen Charakter der Intifada, nämlich die Entwicklung hin zum Guerillakampf. Kurz wurde auch die Situation der Frauen in der Intifada gestreift. Heute wollen wir darauf ausführlicher eingehen. Intifada, das ist der Aufstand der palästinensischen Bevölkerung gegen die israelische Besatzungsmacht. Die Intifada besteht seit 1987 und die palästinensischen Frauen spielen in diesem Kampf eine sehr wichtige Rolle. Aber je stärker die Intifada in die Defensive gedrängt wird, umso stärker trifft diese Krise die Frauen und ihre Möglichkeiten, ihr Leben und ihre politische Arbeit selbst zu entwickeln. Die Rückwärtsentwicklung in den sozialen Veränderungen, die Intifada vorangetrieben hatte, haben inzwischen so extreme Auswirkungen angenommen, dass die palästinensischen Frauenorganisationen beschlossen, mit einer öffentlichen Diskussion über die Lage der Palästinenserinnen an die Öffentlichkeit zu gehen. Frauen, die den Schleier nicht tragen, die am politischen Leben teilnehmen, die sich nicht den Regeln der patriarchalen Ordnung unterwerfen, werden körperlich angegriffen, mit Steinen beworfen. Die Hamas-Gruppe, eine islamisch-fundamentalistische Bewegung in Palästina, ist stark an der Zurückdrängung der Rechte von Frauen beteiligt. Zum Beispiel fordert die Hamas, dass sich Frauen nicht mehr in den Vorhöfen ihrer Häuser versammeln sollen. Die Frauen sollen sich im Haus aufhalten. Diese Einschränkung ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil für viele Frauen eine wesentliche soziale Aktivität darin besteht, mit den Nachbarinnen auf den Straßen zu reden, sondern es ist auch ein Angriff auf ihre politische Aktivität. Während der Intifada benutzten Frauen diese Sitte als Beobachtungsposten, um zum Beispiel jugendliche Aktivisten von nahendem Militär zu warnen und sie vor dem Zugriff der Soldaten zu retten.
Viele Frauen waren damit Teil der von den Volkskomitees gegründeten Nachbarschaftswachen.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Zurückdrängung von Frauen eine Schwächung der Intifada mit sich bringt. Aber nicht nur religiöse Kräfte, so wie die Hamas, betreiben eine frauenverachtende Politik. Auch die israelische Besatzungsmacht bedient sich konservativer Vorstellungen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, um Frauen zu unterdrücken, aber auch um die Intifada zu spalten und zu schwächen. Zum Beispiel wurde bekannt, dass männliche Agenten des israelischen Geheimdienstes politisch aktive Frauen in der Öffentlichkeit anmachten und sogar versuchten, sie anzufassen.
Damit bedienten sie sich konservativer Vorstellungen von akzeptablem Frauenverhalten, die körperliche Berührungen zwischen den Geschlechtern in der Öffentlichkeit ausschließen. Diese Taktik wurde benutzt, um Intrigen über diese Frauen und ihre politischen Aktivitäten zu spinnen.
Oft wurden Frauen dann wegen angeblicher Kollaboration mit dem Feind angegriffen. Ob diese Angriffe heute noch so häufig sind, fragten wir eine Mitarbeiterin des Alternativen Informationsbüros AIC in Jerusalem. Ausschnitte aus einem Telefonat von der letzten Woche.
Die gibt es immer noch, also es gibt, und das ist ein sehr schwieriges Thema, denn es existiert tatsächlich die Verbindung israelischer Geheimdienst und eben palästinensische Kriminelle, Drogendealer und Huren, die gibt es. Und nachdem es diese Verbindung tatsächlich gibt, ist diese Anschuldigung immer relativ naheliegend. Also die wird dann halt immer aufgegriffen, sowohl in Fällen, in denen es zutrifft, als auch in Fällen, in denen es überhaupt nicht zutrifft. Also wenn eine Frau zum Beispiel nicht ganz den üblichen Lebenswandel hat, das heißt, sie geht zum Beispiel außerhalb des Dorfs oder der palästinensischen Stadt arbeiten, sie kleidet sich anders, sie kennt relativ viele Leute, sie bekommt Besuche, man sieht sie mit verschiedenen Männern, dann kann schon passieren, dass dieser Vorwurf auftaucht. Ja? Was ja nicht heißt, dass sie dann wirklich angegriffen wird, aber es liegt immer in der Luft und das ist bis heute so.
Frauen der feministischen palästinensischen Frauenorganisation Al-Fanar beschreiben die Lage der Palästinenserinnen als eine Unterdrückung in doppelter Hinsicht, nämlich internationaler und sozial-patriarchaler Unterdrückung, so Al-Fanar. Zitat aus dem Aktionsprogramm von Al-Fanar:
Die israelische Besatzungsmacht praktiziert die Politik der nationalen und kulturellen Unterwerfung der palästinensischen Massen, und zwar durch die Festigung der patriarchalischen und schwiegermütterlichen Tradition und Werte mit dem Ziel, unsere politische und soziale Rückständigkeit zu verewigen und somit die Vollendung ihrer despotischen Herrschaft zu erleichtern.
Und etwas weiter?
Das grundlegende Opfer dieses Tatbestandes sind die palästinensischen Frauen, die mit ihrer Würde, ihrer Freiheit und ihrem Leben als Preis für diese Kooperation und Unterdrückung bezahlen.
Aus dieser Erkenntnis heraus gründeten die Frauen von Al-Fanar ihre unabhängige feministische Organisation, in der sie dafür eintreten, alle Gesetze, Traditionen und Normen zu bekämpfen, die die Frauen unterjochen und ihre aktive Beteiligung am politischen Leben einschränken. Al-Fanar arbeitet daraufhin, alle rassistischen Gesetze, die die palästinensische Bevölkerung unterdrücken, zu bekämpfen, und sie fordern das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Zur Bedeutung von Al-Fanar in Palästina bzw. in Israel noch einmal die Mitarbeiterin des Alternativen Informationszentrums in Jerusalem.
Also Al-Fanar ist eine Gruppe innerhalb der Frauenbewegung in Israel, also innerhalb der Grünen Linie, hat insofern keinen direkten Einfluss oder ist auch nur Teil der Intifada, da sich die Intifada und ihre Strukturen auf Westbank und Gazastreifen beschränken. Ja. Sie hat vielleicht Einfluss insofern, als sie Teil der Diskussion der palästinensischen Frauenbewegung sind. aber nachdem es eine sehr kleine und relativ neue Gruppe ist, ich bin mir sicher, dass der Großteil der palästinensischen Frauenorganisationen in der Westbank und in Gazastreifen Al-Fanah nicht kennt. Aber innerhalb Israels haben sie einiges Aufsehen erregt durch Kundgebungen und Flugblätteraktionen. Einmal als eine junge Frau von ihren Brüdern und ihrem Vater verbrannt wurde, nachdem sie entdeckt hatten, dass sie schwanger war von einem Mann, nicht von ihrem zukünftigen Ehemann. Also sie machen relativ viel Öffentlichkeitsarbeit zur spezifischen Problematik von palästinensischen Frauen, aber eben beschränkt auf das israelische Staatsgebiet.
Beschleunigung von Asylverfahren. Als zum Teil nicht praktikabel und möglicherweise verfassungswidrig haben fast alle Sachverständigen den Gesetzentwurf von CDU/CSU, FDP und SPD zur Neuregelung der Asylverfahren bewertet. Auf einer öffentlichen Anhörung des Bundestagsinnenausschusses am Mittwoch, also gestern in Bonn, befürworteten Richter, Verwaltungsbeamte, Rechtsanwälte, Vertreter von Wohlfahrtsverbänden und den Kirchen zwar das Anliegen, die Asylverfahren zu beschleunigen, zentrale Passage des Gesetzentwurfs, die dies bewirken sollen, lehnten sie jedoch als rechtsstaatlich unannehmbar ab. Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Kreisverband Freiburg, Emmendingen und Hochschwarzwald, hat eine Erklärung über die Situation von Flüchtlingen veröffentlicht. Dies wird und soll der Landesdelegiertenversammlung von Baden-Württemberg im Mai als Antrag vorgelegt. Jetzt hören wir den Antrag.
Keine Unterbringung von Flüchtlingen in Sammellagern. Uneingeschränkte Gewährung des Asylrechts. Bundesregierung und Länderregierungen bearbeiten momentan eine Reihe von Gesetzen und Ausführungsbestimmungen im Bereich des Ausländer- und Asylrechts, die angeblich die Zahl der Flüchtlinge begrenzen, die Asylverfahren beschleunigen und die schnelle und reibungslose Abschiebung ermöglichen sollen. Zu diesen Plänen gehört die Kasernierung der Asylsuchenden in großen Lagern, was von den baden-württembergischen Behörden in Offenburg, Kehl und Freiburg bereits verwirklicht wird. Die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft lehnt dieses Vorgehen als menschenverachtend und menschenrechtsverletzend ab. Sammellager laden geradezu zu gewalttätigen Übergriffen ein. Sammellager behindern den Kontakt zwischen Flüchtlingen und Inländerinnen. Dies wird sich besonders auswirken auf die Arbeit der Asylfreundeskreise, die in vielen Gemeinden existieren, ohne deren Hilfe, die sich auf die unterschiedlichsten Bereiche von der Rechtsberatung bis zur Begleitung zum Arztbesuch erstreckt, ist die Asylanerkennung fast unmöglich und die Probleme der Integration der Flüchtlinge werden anwachsen. Die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft fordert die Verantwortlichen auf, Ghettobildung zu vermeiden und auf Sammellager zu verzichten. Bund, Länder und Gemeinden müssen dafür sorgen, dass menschenwürdigen Wohnraum zur Verfügung steht. Die GEW bittet alle Kolleginnen und Kollegen in den Schulen und Kindergärten, ihre integrative Arbeit mit Flüchtlingskindern verstärkt fortzusetzen. GEW, Kreisverband Freiburg.
Überglücklich waren wir von Radio Dreieckland, dass wir eine prominente Vertreterin der Partei Die Grünen zu einem Interview gewinnen konnten. Allerdings war uns hinterher nicht so ganz klar, ob Frau Antje Vollmer dieses Interview als Grüne, als Kirchenfrau oder als Phantom geführt hat. Sicher stimmen alle diese Vermutungen. Frau Vollmer, Sie haben in der Taz vom 11.03. einiges zum Thema Völkerwanderung gesagt. Wie fangen wir jetzt mal ganz glatt an? Also warum wandern denn die Völker?
Einfache Frage, einfache Antwort. Die Völker wandern, weil sie immer gewandert sind. Wir haben das nur aus unserem historischen Bewusstsein verdrängt. Wenn man mal das Fernweh außer Acht lässt oder jenen eigenartigen Trieb, der die Menschen Wochenende für Wochenende in die großen Staus auf den Autobahnen nötigt. Mag sein, dass dies ganz ferne Erinnerungen daran sind, dass die Menschen in ihren frühesten Kulturstufen immer als Jäger und Sammler in Bewegung sind.
Sie begreifen Nomadismus als Menschheitstrieb?
Man wanderte, um Wasser und neue Weidegründe zu finden, wechselte die ausgelaugten Ackerböden sich einer Überbevölkerung aus. Dieser Typ der Völkerwanderung korrespondierte also mit einer ökologisch angepassten Lebensweise.
Frau Vollmer, sollten wir dann nicht Zwangswanderungen einführen, um diesen Trieb auszuleben und die Natur zu schonen?
Und ich sah, dass das Lamm eines der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm ward gegeben eine Krone. Und er zog aus, sieghaft, und dass er siegte.
Die zweite Ursache von Völkerwanderung ist seit 500 Jahren die alles dominierende. Millionen von Menschen flüchten vor Kriegen, vor Eroberungen und Verwüstungen. Sie wurden versklavt oder aus ihrer Heimat vertrieben von Sklavenhändlern, Kolonisatoren, ethnisch oder territorial sich abgrenzenden Nationalstaaten.
Nun, das sind klare Worte. Gegen Kapitalismus und Herrschaft vorzugehen, das haben die Grünen selten so offen begründet.
Die dritte Antwort auf die Frage, warum wandern Völker, wird die vorherrschende für das kommende Jahrtausend sein. Die Völker wandern aus Hunger und weil sie nichts mehr bindet. Es gibt kein schwach besiedeltes Gebiet mehr für die Millionen Hungerflüchtlinge dieser Erde. Man muss sich nur den afrikanischen Kontinent betrachten. Seine Bodenschätze sind geraubt, seine Böden verwüstet und vergiftet, seine Eliten wieder und wieder versklavt und außer Landes gebracht worden. Heute sind sie korrumpiert. Seine Kulturen werden durch die westliche Beeinflussung lächerlich gemacht und als Billigramsch verkauft. Seine Bauern sind ruiniert durch die Hungerkampagnen der westlichen Agrarexporteure.
Und da es das zweite Siegel auftrat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, und dass sie sich untereinander erwürgten. Und
Frau Vollmer, sind Sie noch am Telefon? Ja, Frau Vollmer, waren Sie schon mal in Afrika? Sie stellen die Lage ja so dar, als wenn es dort nur Verzweiflung gäbe, die Menschen verelendet seien. Sie beschwören da geradezu eine apokalyptische Stimmung herauf.
Afrika ist nicht mehr in der Lage, seine Menschen zu ernähren. Es ist auch nicht mehr in der Lage, sie kulturell oder identitätsbildend an sich zu binden. Afrika ist nicht mehr zu helfen. Das scheint mir die bittere Wahrheit. Es sei denn, Europa entschließt sich zum Prinzip Rückgabe und Entschädigung. Ob Osteuropa in dieser Hinsicht zu einem zweiten Afrika wird, das ist die entscheidende Frage. Wenn wir Europäer schon jede Chance verspielt haben, den afrikanischen Kontinent noch zu retten, gibt es vielleicht noch eine geringe Chance, diesem Ruin noch einen weiteren ganzen oder halben Kontinent hinzuzufügen.
Ja, habe ich das richtig verstanden? Sie sagen, ganz Afrika sei schon im Zustand der Vernichtung und sie geben den Menschen noch den geistigen Gnadenstoß, oder wie?
Und da ist das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Gestalten sagen, ein Pfund Weizen um ein Silberstück und 3 Pfund Gerste um ein Silberstück, aber Öl und Wein taste nicht an.
Ach, Sie beten lieber, Frau Vollmer?
Was folgt daraus? Alles, was überhaupt noch in der Lage ist, Menschen zu binden in Osteuropa, ist zu unterstützen. Von daher ist der Stolz auf eine nationale oder politische kulturelle Identität trotz aller historischen Lasten zu fördern. Wer die Industrie entwickeln will, muss die Landwirtschaft stark machen. Wer die Toleranz gegenüber Minderheiten fördern will, muss die nationale Identität und Würde unterstützen und achten.
Und da es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden.
Mal vor den Terminen und Veranstaltungen eine Information oder eigentlich eine Erinnerung und ist, dass die Villa Courage steht schon seit einigen Wochen zur Verfügung für zufluchtsuchenden Frauen. Wichtig ist allen Frauen, es mitzuteilen. Alle Frauen sind willkommen in Kontakt. Ist eine Telefonnummer hier in Freiburg 0761 Vorwahl und die Telefonnummer ist 55 1280. Also nochmal Freiburg 0761 und 55 1280.
Veranstaltungshinweise folgen jetzt überraschend früh heute, aber wir haben nicht so viele Beiträge senden können. Und zwar, ihr könnt euch noch ziemlich schnell auf die Socken machen, um 19 Uhr im Strandcafé, Adlerstraße 12. hier im Grün in Freiburg, um eine Veranstaltung, eine spontan angesetzte Veranstaltung mit Knut mitzuerleben, einer der beiden Menschen, die in Hamburg verhaftet worden sind, den versucht wird, einen Anschlag anzuhängen, der angeblich eben von ihm gemacht worden sein soll. Die sind eben beide aus dem Knast seit jüngstem wieder draus. Ihr habt wahrscheinlich das Gespräch gehört, was hier zu Anfang der Sendung gelaufen ist. Also wenn es euch interessiert, um 19 Uhr könnt ihr ins Strandcafé kommen. Dann gibt es noch für heute zwei weitere Veranstaltungen, und zwar auf die auch schon mal hingewiesen worden ist. Die eine ist eben heute im RC, im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54, eine Veranstaltung zur Situation in Palästina. Ja, oder ihr geht in die Volkshochschule, dort findet eine Veranstaltung statt, Flüchtlingspolitik und Sammellager in Freiburg, und anwesend sein wird unter anderem der Bezirksbürgermeister See und andere prominente Menschen, außerdem noch zwei Vertreter von Kirchen.
Hilfe in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Kino Freiburg veranstaltet diese Woche die 8. Schwule Filmwoche. Eingeladen sind auch alle nicht-schwulen Menschen. Heute läuft um 19 Uhr Taxi zum Klo, um 21 Uhr ich lebe gern, um 23 Uhr The Garden. Ich lebe gern, ich sterbe gern, vom Jahr 1989. Das ist eine Dokumentation über den bekannten Schweizer Fernsehjournalisten André Ratti, der 1985 die Schweizer Öffentlichkeit mit seinem Coming Out als Schwuler und HIV-infiziert, also positiver, konfrontierte. Und zum Garden?
Ja, da lesen wir jetzt hier die Ankündigung aus dem Programm. Zwei bildhübsche Männer, die aussehen, als habe der Regisseur direkt aus einer Chicon schwulen Innenkneipe in seine trostlose Filmlandschaft geschleppt, sind die Protagonisten dieses neuen Films von Derek Jarman. Unter Hochspannungsmasten gleich um die Ecke bei einem kleinen Atomkraftwerk sitzt Maria mit ihrem jungfräulich geborenen Knaben. Die Sensationspresse galt nach ihr. Szenen aus der Passionsgeschichte, gedreht in Jarmans Garten, immer wieder die Postkartenmänner in umwerfenden Bildern, doch von außen droht Gefahr. Bilderflut, Polizisten als Weihnachtsmänner, das letzte Abendmahl. Die beiden werden gejagt, geschlagen, gefoltert und schließlich ermordet. Endzeitstimmung, eine Parabel auf die Unterdrückung der Schwulen, auch durch die Kirche, ein Film über AIDS, selbst anschauen, am besten gleich zweimal. Der Film kommt heute um 19 Uhr, oder? Um 23 Uhr, wurde mir gerade gesagt, um 23 Uhr.
Erstmal vielleicht mit einem Seminar, das findet am, morgen fängt es an, den 20., Freitag den 20. bis Sonntag, den 22. März, und das ist in Elzach. Immer noch benachteiligt oder gleichberechtigt und integriert ist der Titel zur Stellung der Frau in der Arbeitswelt. So der Titel einer Wochenendtagung für ausländische und einheimische Frauen hier aus der Region, veranstaltet von der Evangelischen Akademie Baden, wie gesagt von 20. bis 22. März, Sonntag in Elzach.
Ja, und ihr könnt euch am Samstag auch nach Stuttgart begeben, Dort findet eine Demonstration statt, und zwar unter dem Motto: Wir wählen bessere Bildung und bessere Arbeitsbedingungen. Dort protestieren Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie alle jene, denen die Bildung am Herzen liegt. Ihr müsst allerdings nicht mit dem Privat-Pkw nach Stuttgart düsen, wenn ihr bei dieser Demonstration der GEW teilnehmen wollt, der Erziehung, Gewerkschaft und Wissenschaft, sondern ihr könnt auch mit Bussen fahren, die am Samstag ab 9.30 Uhr abfahren, und zwar von verschiedenen Abfahrtsorten. In Freiburg vom Karlsplatz, in Emmendingen vom Bahnhof und in Bad Krozingen von der Realschule. Für Nachfragen haben wir noch eine Telefonnummer bekommen für Leute, die noch Näheres über die Demonstration wissen wollen oder sich vielleicht schon mal voranmelden wollen. Das ist die 07641 42492. Ich wiederhole das nochmal: 07641 42492 war die richtige Nummer. Ja, eine weitere Demonstration, ebenfalls ja, am Samstag, und zwar in Karlsruhe ist die. Ja, und zwar 11 Uhr am Europaplatz. Ihr könnt allerdings auch in Freiburg an einem Treffpunkt einlaufen, und zwar am 9 Uhr am Parkplatz in der Faulerstraße, wenn möglich mit Pkw. In der Demonstration geht es um Kurdistan, und die Demonstration hat folgende Thematiken: Machen wir Druck, dass die Türkei-Hilfe endlich aufhört, Schluss mit den Massakern in Kurdistan, Solidarität mit dem Widerstand und dem Aufstand des kurdischen Volkes. Am Samstag 11 Uhr Europaplatz Karlsruhe oder 9 Uhr in Freiburg, Parkplatz in der Faulerstraße.
Ja, und dann am besten, entweder bleibt man in Karlsruhe, wenn man auf der Demo vor dem türkischen Konsulat war, oder bleibt man in Stuttgart, wenn man auf der Demo von der GEW war. Weil in Stuttgart findet am Sonntag, den 22., den zweiten landesweiten antifaschistischen Ratschlag. Und das ist in Stuttgart, und das geschieht vor der, beziehungsweise im Jugendhaus Halslack in Sigmund Lindauer Weg 9. Und der Grund ist eine Diskussion und Organisation eines gemeinsamen Widerstandes gegen soziale Diskriminierung, Nationalismus, Rassismus, Sexismus und faschistische Tendenzen und Krieg. Am Sonntag im Stuttgart.
Ja, noch Veranstaltungshinweise? Nee, dann kann ich noch die Infothemen vom Morgen bekannt geben.
Vielleicht noch eine kurze, die immer wieder vergessen. Und ist der Treffen von der Saga, Aktion Bündnis gegen Abschiebung, immer am Freitag um 20 Uhr in RC in der Egonstraße 54.
Also bevor dann hier die Internationalismus-Sendung diesmal wieder zur Teekampagne starten wird, die nächste halbe Stunde noch schnell die Themen, die es morgen am Freitagsinfo wieder ab 18 Uhr zu hören geben wird, voraussichtlich. Da ist erstmal ein Beitrag zu Bernd Rösner, politischer Gefangener der RAF. Seit nunmehr 17 Jahren in BRD-Isolationshaft und haftunfähig erkrankt. Ein Beitrag auch über die Kampagne zu seiner Freilassung und zu seinem gesundheitlichen Zustand. Ein weiteres Thema, das für morgen vorgesehen ist, ist Kenia. Die Demokratie und der IWF, der zweite Teil eines Beitrages zur politischen Situation eines ostafrikanischen Staates. Ja, und dann werden Sie hier noch höchstwahrscheinlich einen Beitrag zum Baubeginn der KTS machen. Morgen werden sich die Bosse der Stadtverwaltung die Hände reiben, werden sich in ihrer Zufriedenheit suhlen, und alle sind herzlich dazu eingeladen. In wenigen Wochen beginnt auf dem Grundstück an der Bismarckallee die Bauarbeiten für die Kultur- und Tagungsstätte, so schreibt die Stadt. Das meinen zumindest die Herren Böhme, Ungern Sternberg, Bernauer und Konsorten. Wir werden morgen auch da sein und darüber berichten. Wahrscheinlich nur hier die RDL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Und viele Themen mehr schreiben die hier noch. Morgen ab 18 Uhr in Info.
Ja, und jetzt noch die Programmübersicht über den heutigen Abend. Also um 19.30 Uhr geht es weiter mit der Schwulen Welle. Das Thema ist Schwule Ausländer, eine Diskussionsveranstaltung in Berlin. Hilde Hendricks, Mitglied der Band PNATSH, was immer das heißt, und ihre Filmmusik zum Film Front Weller's Box wird wahrscheinlich interviewt werden. Ich weiß es nicht, es ist nicht genau beschrieben, zu sehen auf der 8. Schwulenfilmwoche. Dann geht es um AIDS-Aufklärung unter Beschluss. Darf ein AIDS-Plakat unter Beschluss? Darf ein AIDS-Plakat pornografisch sein? Ein Bericht von der Uni Bielefeld. Um 21 Uhr dann Special. Da Hillbilly Time kann ich da lesen. Hunky Tonkin. Ach, da müsst ihr reinhören. Das kann ich nicht genau entziffern, was das alles heißen soll. Es ist anscheinend ein Live vielleicht Interview. Um 23 Uhr Walter Kruse präsentiert Stars und Hits, Rock und Boogie On Product. Nein, Quatsch. Mit extra RKL Rich Kids on LSD 85-1989. Okay, und dann ist das Programm für heute beendet und es geht morgen um 10 Uhr weiter.
Ja, aber erstmal nur beendet.